Heilige, ich glaube, dass wir eine sehr besondere Konferenz zusammen haben werden. Ich bin so froh, dass ihr mich sehen könnt dort in London und in anderen Teilen von Europa. Ich vermisse es, physisch, persönlich dahin zu gehen, aber ich glaube noch einmal, dass diese drei Botschaften ganz besonders sein werden. Ich möchte euch das allgemeine Thema vorlesen dieser Konferenz und das wird euch wahrscheinlich überraschen. Noah, Daniel und Hiob, Vorbilder eines überwindenden Lebens auf der Linie des Lebens, um die Ökonomie Gottes zu erfüllen. Ihr fragt euch vielleicht, wenn ihr diesen Titel lest, so wie ich auch, weshalb sagen wir Noah, Daniel und Hiob? Sind Vorbilder eines überwindenden Lebens, um die Ökonomie Gottes zu erfüllen. Wir haben eine Basis in der Schrift und ich werde es euch vorlesen, aber es überrascht uns wahrscheinlich, dass Gott Hiob in die gleiche Kategorie mit Noah und Daniel gestellt hat. Es gibt zwei Verse im Hesekiel, die von diesen drei Menschen spricht, die auf der Linie des Lebens waren und die sie zusammen erwähnt. Und das ist Hesekiel 14, 14 und Hesekiel 14, Vers 20. Das sind die ersten beiden Verse bei den Bibelversen. Und Heilige, was wir haben, ich will noch ein bisschen über den Hintergrund erzählen, nachdem wir diese Verse gelesen haben. Aber was geschah zu dieser Zeit von Hesekiel ist, dass Gott sein Gericht über Israel ausgoss, wegen ihrem schrecklichen Götzendienst. Gott hat gesagt, in Vers 14, und wenn dann diese drei Männer im Lande wären, Noah, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott der Herr. Und Vers 20. Und Noah, Daniel und Hiob wären darin. So wahr ich lebe, spricht Jehova. Sie würden durch ihre Gerechtigkeit weder einen Sohn noch eine Tochter retten, sondern allein ihr eigenes Leben. Hier haben wir eine Situation und wir werden noch dazu kommen, weshalb diese drei zusammen erwähnt werden, dass Gott sein Gericht über Jerusalem ausgießen wird, wegen ihrem schrecklichen Niedergang, wegen ihrem Glaubensabfall und wegen ihres Götzendienstes. Und Gott sagt, auch wenn die Vortrefflichsten auf der Erde in diesem Land gefunden werden würde, dieses Land, das Jehova richten wird, würden sie die Ausführung dieses Gerichtes nicht behindern, sondern sie könnten nur ihr eigenes Leben retten durch ihre Gerechtigkeit. Ich möchte noch ein bisschen mitteilen über den Hintergrund, bevor wir zur Bedeutung dieser drei Vorbilder kommen werden, auf der Linie des Lebens, um die Ökonomie Gottes zu erfüllen. Um euch zu zeigen, wie schlimm der Götzendienst war. In Hesekiel 14,3 sagt Gott zu Hesekiel: Menschensohn, diese Männer, das heißt die Führenden, die Leitenden in Jerusalem, die Priester, die Schriftgelehrten, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen. Das zeigt, dass ein Götze nicht nur etwas Physisches sein kann. Es kann Götzen geben in unserem Herzen und wir müssen Buße tun. Sie haben Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor ihr Gesicht gestellt. Sollte ich mich da etwa von ihnen befragen lassen? Und in Fußnote 1 in diesem Vers heißt es, ein Götze in unserem Herzen ist alles in uns, das wir mehr lieben als den Herrn. und das den Herrn in unserem Leben ersetzt. Alles, das wir mehr lieben als den Herrn, ist ein Götze. Und irgendetwas in unserem Herzen, das den Herrn ersetzt, der vorherrschend ist in unserem Herzen, das ist auch ein Götze. Was ist passiert? Es gab Götzen sogar im Tempel. Und deswegen, wenn ihr durch das Buch von Hesekiel lest, die Herrlichkeit des Herrn hat sich zurückgezogen, Schritt für Schritt. Sie hat sich vom Tempel zurückgezogen, dann von der Stadt zurückgezogen und dann vom Volk zurückgezogen, bis schließlich die Herrlichkeit Gottes das ganze Volk Israel verlassen hatte. Aber lob den Herrn, dass es Hesekiel gab. Die ersten drei Verse von Hesekiel, ich liebe diese ersten drei Verse und ich hoffe, dass wir sie beten lesen würden auf eine persönliche Weise. 1,1 Tat sich der Himmel auf und ich sah Erscheinungen Gottes. Sogar in dieser Konferenz sollten wir den Herrn bitten, Herr, tue mir den Himmel auf, damit ich mit meinen inneren Augen Erscheinungen Gottes sehen kann. Und dann geht es weiter und das Wort des Herrn ausdrücklich zu Hesekiel geschah. Es war ein ausdrückliches Wort zu Hesekiel. Wir brauchen das Sprechen des Herrn, das ausdrückliche Sprechen des Herrn zu uns. Sein ausdrückliches Sprechen, sein besonderes, vitales, angewandtes, sein aktuelles Sprechen zu uns. Und dann geht es weiter im Hesekiel. Und die Hand des Herrn war auf Hesekiel. Und was bedeutet das? Wenn der Herr etwas spricht und wenn es wirklich sein echtes Sprechen ist, dann wird er vollbringen, was er gesprochen hat. Seine Hand wird seinem Sprechen folgen, um auszuführen, was er gesprochen hat. Aber nicht nur das, sondern die Hand Jehovas, die Hand des Herrn, leitet den Menschen und veranlasst den Menschen zum Handeln. Und weil es uns leitet und es uns veranlasst zu handeln, schränkt uns seine Hand auch ein. Wir haben hier diese Merkmale. Und dann in Hesekiel 3, die ersten vier Verse, ich möchte sie zusammenfassen. Ich liebe, was der Herr zu Hesekiel sagt. Er gab ihm eine Rolle, eine Schriftrolle. Und das ist für uns die Bibel. Und was er sagt zu Hesekiel, ist diese Rolle. Ich mag das. Er hat nicht gesagt, studiere diese Rolle. Natürlich müssen wir mit Gebet studieren. Ja, wir lesen mit Gebet, aber die Betonung hier ist, diese Rolle zu essen. Und dann gehe hin und rede zum Haus Israel. Und sprich mit meinen Worten zu ihnen, nicht mit deinen Worten, nein, rede mit meinen Worten zu ihnen. Ihr habt diese drei Verben hier. Iss, geh und rede. Heilige, das sollte der Weg sein, wie wir Christus ausleben, wie wir Christus leben. Wenn wir ihn, Christus essen, indem wir seine Worte essen, nachdem wir essen, dieses Essen, diese Lebensversorgung, die wir bekommen von ihm als unsere Nahrung, treibt uns an zu gehen, zum Volk Gottes zu gehen. Also iss, gehe und dann, wenn wir zum Volk gehen, sprechen wir zu ihnen. Und wir sprechen nicht mit unseren Worten, wir sprechen die Worte des Herrn zu ihnen. Weshalb? Weil wir seine Worte gegessen haben. Wenn du wirklich seine Worte isst, indem du über seinem Wort betest und indem du sein Wort zu Gott zurückbetest mit einfachen Gebeten, dann wird dieses Wort, dein Geist, das Licht in deinem Geist, wird hinausspringen in deinen Verstand und deinen Verstand erleuchten zu dem Ausmaß, dass diese Worte Teil deiner Erinnerung werden wird. Wenn du zu Leuten gehst, dann wirst du mit den Worten des Herrn, spontan mit den Worten des Herrn zu ihnen sprechen. Okay, jetzt Lass mich das sagen als eine Art Vorwort und wir schauen das noch einmal an. Durch die Brille der Ökonomie Gottes, und ich möchte das noch einmal betonen, wie wir es im letzten Training getan haben, wenn wir die Bibel lesen, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf Gottes Ökonomie richten. Mit der göttlichen Austeilung. Wenn wir die Ökonomie Gottes nicht kennen, werden wir die Bibel nicht verstehen. In Gottes Ökonomie ist Gottes Absicht, uns zu einem Mensch Gottes zu machen, der zusammengesetzt ist mit Gott, gemäß seiner göttlichen Ökonomie. Und der Satz, den ich jetzt sagen werde, der ist in der Gliederung, aber wir müssen immer das vor uns haben. Wenn wir in Gottes heiliges Wort hineinkommen, dass die Bibel aus 66 Büchern nur einem Zweck dient, dass sich Gott in Christus durch den Geist in uns hinein austeilt, um unser Le Amen. Heilige, ich habe ein Gebet in mir gerade jetzt, dass Gott sich selbst in euch hinein austeilt, in euch alle hinein austeilt und in mich hinein. Gott in Christus durch den Geist muss sich in uns hinein austeilen, um unser Leben, unsere Natur und unser Alles zu sein, damit wir Christus leben und Christus zum Ausdruck bringen können. Dies sollte das Prinzip sein, das unser Leben lenkt. Wir haben ein Prinzip des Lebens und das ist Gottes Ökonomie mit seiner göttlichen Austeilung. Wir haben gesehen im letzten Training, dass wir es brauchen, dass Gott sich in uns hinein austeilt, durch was wir auch immer gehen. Jeder von uns hat irgendeine Situation, irgendeine Drangsal oder ein Leiden. Aber in der Mitte von unseren Umständen müssen wir beten, Herr, sei mir gnädig, sei mir barmherzig, dass ich in der Mitte meiner Situation gerade jetzt Gott gewinnen kann, so viel wie möglich. Und wir müssen erkennen, dass unser Stand vor Gott darauf basiert ist, wie viel Gott wir gewonnen haben. Und unser grundlegendes Problem in allem ist, dass es uns an Gott fehlt. Wir können bezeugen, wenn wir früh aufstehen und Zeit mit dem Herrn verbringen am Morgen, um wirklich mit ihm infundiert zu werden, wenn wir die Zeit verbringen, um mit Gott infundiert zu werden, eine angemessene Zeit mit Gott verbringen, um mit ihm infundiert zu werden. Folge nicht nur den äußeren Anweisungen, sondern verbringe diese Zeit, um mit Gott gefüllt zu werden. Damit du, wenn du aus deinem Zimmer kommst, damit du mit Gott glühst, dass du mit Gott scheinst. Wenn du eine Schwester bist, dann kannst du Gott hervorscheinen zu deinem Mann. Wenn du ein Mann bist, dann wirst du Gott hervorleuchten zu deiner Frau. Wir können bezeugen, wenn unsere Zeit mit dem Herrn am Morgen, wenn wir nicht infundiert werden mit Gott, wenn wir nicht neu erfüllt werden mit Gott, wieder aufgefüllt werden mit Gott, dann werden wir Probleme haben. Und wir wissen es, wenn es uns an Gott fehlt, ich gebe jetzt ein physisches Beispiel. Wir wissen, für ein Auto ist das Öl sehr wichtig, ein sehr wichtiges Element für jedes Auto, außer es ist ein Elektroauto, wir sind ja im modernen Zeitalter. Aber wenn du nicht genügend Öl hast im Auto und du fährst und plötzlich kommt Rauch aus dem Motor heraus und dann machst du die Deckklappe auf, die Abdeckung auf und es gibt diesen Stab, diesen Ölmessstab, der weit nach unten geht und du kannst ihn herausziehen und du siehst, wie viel Öl im Auto ist. Und wenn du dann siehst, oh, es gibt fast kein Öl mehr in meinem Motor, deshalb kommt Rauch heraus. Wenn es uns an Gott fehlt, aus unserem goldenen Öl, dann wird nur Rauch herauskommen. Dann statt das Öl aus uns herauskommt, kommt etwas aus uns heraus, das nicht so gut ist. Wir müssen Gott jeden Tag gewinnen. Und in Philipper 3,8 sagt das Paulus. Er sagt, er hat alle Dinge als Verlust angesehen, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Und er sagt, um seinetwillen habe ich den Verlust aller Dinge erlitten und sehe sie als Abfall an, damit ich Christus gewinne. Hier haben wir diese Worte, Christus gewinnen. Das heißt, wir müssen Gott gewinnen. Christus ist Gott. Und Philipper wurde viele Jahre nach der Bekehrung des Paulus geschrieben. Ein Bibelausleger, den Bruder Lee sehr geschätzt hat, er hat gesagt, es waren vielleicht 26 Jahre nach seiner Bekehrung. Ihr könnt in der Wiedererlangungsübersetzung nachschauen. Dort gibt es die Daten, aber es war bestimmt mehr als 20 Jahre. Aber Paulus war nicht zufrieden. Er war keine zufriedengestellte Person, sondern er wollte mehr Christus gewinnen. Deshalb sagt er in Vers 14: Ich jage auf das Ziel zu, für den Siegespreis, zu dem Gott mich in Christus Jesus aufwärts berufen hat. Er sagt: Ich jage auf das Ziel zu. Wenn du morgen früh aufstehst, musst du ein Ziel haben. Und das sollte dein Ziel sein. Jeden Tag. Jeden Tag ist unser Ziel der vollste Genuss von Christus und das vollste Gewinnen von Christus. Unser Ziel ist es, Christus bis zum Äußersten zu genießen und Christus bis zum Äußersten zu gewinnen. Das heißt es, Christus zu gewinnen, das vollste Gewinnen und den vollsten Genuss. Und das ist das Ziel für den Siegespreis. Aber das ist im nächsten Zeitalter. Unser Siegespreis im tausendjährigen Königreich wird der vollste Genuss Christi sein. Wenn wir darüber sprechen, dass wir Christus gewinnen oder Gott gewinnen, sprechen wir davon, dass wir Gott genießen, den vollsten Genuss Gottes und das vollste Gewinnen von Gott jeden Tag, die gehören zusammen. Wenn du Gott gewinnst, wenn du Christus gewinnst, dann wirst du Christus genießen. Und Heilige, das ist keine Lehre, das ist eine Wirklichkeit. Der Genuss Christi, der echte Genuss von Christus, löst alle Probleme im Gemeindeleben durch das Werk des Kreuzes. Vor kurzem waren einige von uns, wir haben versucht, einige Heilige zu weiden. Sie waren auf eine Art verletzt worden, entmutigt. Und ich habe zu ihnen gesprochen über den Genuss von Christus. Und ich habe zu ihnen gesagt, lasst nichts eure Freude wegnehmen, bewahrt eure Freude. Aber ich fühlte, sie haben das nicht verstanden, obwohl sie das schon viele, viele Mal gehört hatten. Es kam nicht durch. Sie waren einfach im Bereich, dass, oh, wir müssen dieses Problem lösen, wir müssen jenes Problem lösen. Aber ja, du kannst diese Probleme lösen, aber wenn du Christus nicht genießt, dann hast du den Punkt verpasst, zu dem Gott dich bringen will. Er bringt dich dahin, dass du Christus genießt, dass du Christus gewinnst. Das ist das, was Paulus gesagt hat im letzten Vers von 2. Korinther 1, 2. Korinther 1, 24. Wir sind Mitarbeiter mit euch für eure Freude. Wir arbeiten mit den Heiligen zusammen. Wir sind Mitarbeiter Gottes und es ist für ihre Freude. Bringen wir diejenigen, für die wir sorgen, in den Genuss von Christus hinein. Ich mag, was die Amplified Bible, die Bibel, die so ein bisschen auslegt, hinzufügt. Sagt, wir sind Mitarbeiter für euch, für die Zunahme eurer Freude. Wir müssen beten, Herr, schenk, dass die Heiligen eine Zunahme der Freude haben. O Herr, lass meine Freude zunehmen, Das gehört zusammen. Den Herrn gewinnen heißt, den Herrn zu genießen. Ich möchte jetzt noch diesen Satz sagen. Wir sprechen darüber, dass wir Überwinder sein sollen. Und wir denken vielleicht, um ein Überwinder zu sein, ist unmöglich. Und das stimmt. Du in dir selbst, es ist unmöglich, dass du ein Überwinder bist in dir selbst. Aber hör zu, der Herr Jesus nimmt nur unmögliche Fälle auf. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Doktor, ein Arzt, er hat eine Klinik und er macht ein Schild an seine Klinik, nur unmögliche Fälle sind zugelassen. Kein Doktor wird ein solches Schild an seine Klinik festmachen, weil er dann nichts mehr verdienen würde. Aber der Herr Jesus, er nimmt nur unmögliche Fälle an. Er ist unser Arzt, er ist unser Doktor und das sind wir. Wir sehen diese unmöglichen Fälle. In Lukas 18, ich möchte diese Geschichte mitteilen, ihr könnt euch bestimmt erinnern. Ein junger Oberster, ein junger Mann kam zum Herrn Jesus und er hat gesagt: Guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und der Herr sagte: Du kennst die Gebote, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und so weiter. Und der Herr hat alle diese Gebote gesprochen und dieser junge Mann hat gesagt: Herr, alle diese Dinge habe ich von meiner Jugend an befolgt, ich habe das immer getan. Und der Herr sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch, eines fehlt dir noch. Heilige, es kann sein, dass wir denken: Oh, ich habe dies getan, ich habe jenes getan, aber wir alle können bekennen, dass es uns noch an einer Sache fehlt. Eines fehlt dir noch mit uns. Dass der Herr dort lässt, wovon der Herr uns nicht befreit, um uns an unsere Schwachheit zu erinnern. Er brauchte Christus als seine Gnade die ganze Zeit, wie das Augenleiden von Paulus. So, der Herr hat zu diesem jungen Obersten gesagt: Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und komm und folge mir. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle alles verkaufen sollen, das wir haben. Aber der Herr wollte diesem jungen Mann eine Lehre erteilen. Deshalb hat er diesen Punkt betont. Aber dieser junge Oberste ging davon, ging weg und ist dem Herrn nicht gefolgt. Aber wenn dieser reiche Jüngling zum Herrn gesagt hätte: Herr, ich kann es nicht, ich kann diese eine Sache nicht tun, aber ich möchte dir trotzdem folgen. Was soll ich tun? Dann hätte der Herr zu ihm gesagt: Folge mir einfach und du wirst es sehen. Und dann in Vers 27 dieses gleichen Kapitels, da sagt der Herr: Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgeht, als dass ein Reicher in das Königreich Gottes hineinkommt. Das ist wirklich ein Beispiel. Aber wisst ihr, was der Herr gesagt hat? Er wird das Kamel nehmen und das Kamel zu einem dünnen Faden spinnen und es durch das Nadelöhr einfädeln ins Königreich Gottes hinein. Wir sind das Kamel. Wie können wir durch das Nadelöhr hindurchgehen? Das Nadelöhr sind unsere Leiden, unsere Umstände. Wenn wir Gott genießen, wenn wir Gott gewinnen, werden wir zu einem dünnen Faden werden und wir können dann durch dieses Nadelöhr hindurchgehen. Denn dann sagt er in Vers 27: Die Dinge, die bei den Menschen unmöglich sind, sind möglich bei Gott. Wir sollten uns immer daran erinnern. Und im nächsten Kapitel, genau im nächsten Kapitel, wird dieser Punkt bewiesen. Er war ein reicher junger Mann. Und danach spricht der Herr über das Kamel, durch das Nadelöhr geht. Und Petrus hat gesagt: Herr, wer kann dann gerettet werden? Und er sagt, die Dinge, die bei den Menschen unmöglich sind, sind möglich bei Gott. Und wenn du zum nächsten Kapitel gehst, in Lukas 19, 2, da ging der Herr durch Jericho und siehe, da war ein Mann, der mit Namen Zachäus genannt wurde, und er war ein Oberzöllner und hört diese nächsten Worte. Und er war reich. Und er war reich. Obwohl er reich war, menschlich gesehen war es unmöglich, dass er in das Königreich Gottes hineinkommen könnte. Aber in den Augen Gottes sind die Dinge, die bei den Menschen unmöglich sind, sind möglich bei Gott. Deshalb war es möglich, dass dieser reiche Zachäus ins Königreich Gottes hineinkommen konnte. Und ihr kennt die Geschichte, wenn nicht, dann könnt ihr Kapitel 19 lesen vom Lukas-Evangelium. Und ich sage noch diesen Satz zu euch vom Dienst, der sehr ermutigend ist. Ein Christ zu sein und ein Überwinder zu sein, ist nicht nur schwierig, es ist unmöglich. Nur der verarbeitete und vollendete dreieine Gott, der in uns lebt, als der allumfassende Geist, kann ein Christ sein und ein Überwinder sein. Wir müssen einfach erkennen, ich muss meinen Geist üben, um den Herrn zu berühren als den Geist. Eigentlich ist der Herr selbst der einzige Überwinder. Er ist der Überwinder mit einem großen Ü, also auf Englisch, einem großen O. Das heißt, er ist Gott selbst, ist der einzige Überwinder. Wir müssen ihn genießen, wir müssen ihn berühren, wir müssen mit ihm infundiert werden und dann wird er spontan durch uns leben. Und wir werden dann ein echter Christ sein und ein echter Überwinder sein, weil wir Christus leben. Wir leben um Christi willen und wir erlauben Christus durch uns zu leben. Jetzt noch ein letzter Vers, dann kommen wir zur Gliederung. Das ist Lukas 1, 37 und 38. Und der Hintergrund ist, als Maria Elisabeth besucht hat. Elisabeth war schon im sechsten Monat, 6 Monate schwanger mit Johannes dem Täufer und der Heilige Geist war über sie gekommen. Matthäus 1, 18 bis 20, dort heißt es, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und der Engelsbote sagte deshalb zu Maria, und ich mag, was Maria ihm antwortete. Und wir mögen wir alle diese Haltung haben. Der Engelsbote hat gesagt, kein Wort wird bei Gott unmöglich sein, weil bei Gott kein Wort unmöglich sein wird. Und Maria sagte, siehe die Sklavin des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Wir alle sollten dieses Gebet haben zum Herrn und diese Einstellung dem Herrn gegenüber. Siehe die Sklavin des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Jetzt kommen wir zur Gliederung und in der Gliederung werden wir sehen, weshalb Noah, Daniel und Hiob zusammen erwähnt werden. Auf eine erstaunliche Weise sind sie Vorbilder eines überwindenden Lebens auf der Linie des Lebens, um die Ökonomie Gottes zu erfüllen. Römisch 1. Dort heißt es, Noah, Daniel und Hiob sind Vorbilder, die uns zeigen, wie wir ein überwindendes Leben auf der Linie des Lebens führen können, um die Ökonomie Gottes zu erfüllen. Das heißt, nach der Vision des Zeitalters zu leben und zu arbeiten, um das Zeitalter zu wenden. Wir müssen nach der Vision des Zeitalters leben und arbeiten, um das Zeitalter zu wenden. Wir müssen die Vision des Zeitalters sehen und wir müssen nach dieser Vision leben. Und unsere Arbeit, unser Werk sollte darin bestehen, die Vision des Zeitalters auszuleben. Das Buch Hiob, im Buch Hiob heißt es am Ende von Hiob, wir wissen, wir kommen zu Hiob in einer Minute. Aber ich möchte jetzt Folgendes sagen. Am Anfang von Hiob wurde Hiob von furchtbarem Leid geplagt. Er hatte schreckliche Leiden, fast unbeschreiblich große Leiden. Und er kam zu einem Punkt, wo an dem sogar seine Frau sagte: Also wenn du durch etwas, wenn du krank bist oder wenn du durch etwas Schlimmes hindurchgehst, dann brauchst du die Unterstützung deiner Frau. Aber sie hat zu Hiob gesagt: Verfluche Gott und stirb. Kannst du dir das vorstellen? Das ist schrecklich. Aber danach heißt es: Hiob verfluchte den Tag seiner Geburt. Er hat Gott nicht verflucht, aber er hat den Tag seiner Geburt verflucht. Er hat gesagt: Oh, ich hätte nicht einmal geboren werden sollen. Was mir geschieht, ist so schlimm. Und dann kamen die drei Freunde Hiobs zu ihm, und als sie ihn sahen, haben sie geweint. Sie saßen auf den Boden bei ihm und sie haben geweint. Es heißt, sie saßen 7 Tage lang bei ihm, Tag und Nacht, und haben kein einziges Wort gesagt. Das war das Beste, das sie getan haben im ganzen Buch Hiob. Manchmal, wenn du jemanden weidest, wird der Herr dich leiten, gar nichts zu sagen, denn was diese Person braucht in diesem Moment, ist einfach nur deine physische Gegenwart. Vielleicht wird der Herr dich leiten, etwas zu sagen, aber manchmal müssen wir einfach nur dort sein mit dieser Person. Und wir danken dem Herrn am Ende des Buches Hiob. In Hiob 42,5 hat Hiob gesagt, nachdem alles geschehen ist und Gott ihm erschienen ist, hat Hiob gesagt in Hiob 42,5: Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich selbst und tue Buße in Staub und in Asche. Hiob hatte von Gott gehört auf eine lehrmäßige Weise. Und ich glaube, wir merken, dass viele Dinge, die wir hören in Versammlungen, sind vielleicht nur objektive Lehre für uns. Wenn wir durch Drangsale gehen, durch Leiden, dann wird das Anrufen des Herrn viel kostbarer für uns. Beten lesen wird noch viel wirklicher für uns. Und je mehr wir mit Gott echt sind, desto wirklicher und wahrer ist er für uns. Hiob hat also Gott gesehen, und je mehr wir Gott sehen, kennen und ihn lieben, desto mehr verabscheuen wir uns selbst und verleugnen wir uns selbst. Wisst ihr, das Wort verabscheuen ist noch mehr als uns hassen. Denn wenn du dieses Wort verabscheuen nachschaust im Wörterbuch, heißt es mit Schrecken betrachten, mit Schrecken betrachten. Das heißt, du hast Schrecken vor dir selbst. Du schaust dich selbst mit Schrecken oder mit Ekel an. Und gleichzeitig liebst du den Herrn bis zum Äußersten. Das sollte bei uns der Fall sein. Okay, jetzt haben wir ein paar Verse hier. Und der erste Vers ist 1. Mose 2, Offenbarung 2 und Offenbarung 22. Dort spricht es über den Baum des Lebens. Den Baum des Lebens essen. Wenn wir auf der Linie des Lebens leben wollen, um Gottes Ökonomie zu erfüllen, müssen wir Christus jeden Tag als den Baum des Lebens essen. Und Offenbarung 2,7, dort heißt es, dass das unsere Belohnung sein wird für die Überwinder. Aber um diese Belohnung zu haben, müssen wir ihn Tag für Tag genießen. Wir müssen Christus aus dem Baum des Lebens jeden Tag essen. Und dann, wenn wir ins tausendjährige Königreich kommen, werden wir von Christus aus dem Baum des Lebens essen bis zum Äußersten. Heilige, denkt immer daran, dass wir vom Baum des Lebens essen, das heißt, dass wir Christus als unsere Lebensversorgung genießen, sollte die Hauptsache im Gemeindeleben sein. Vergiss diesen Satz nicht. Es ist in einer der Fußnoten von Offenbarung 2,7, dieser Satz. Vor ein paar Jahren ist er wirklich durch mein Sein, wie ein Blitz in meinem Sein hineingekommen. Denn ich habe gemerkt, das ist für mich nicht die Hauptsache im Gemeindeleben. Es gibt für mich andere Hauptsachen im Gemeindeleben. Meine Hauptsache ist, dem Herrn zu dienen oder vielleicht das Evangelium zu verkündigen. Oder meine Hauptsache ist vielleicht, bei den Heiligen zu sein, mit den Heiligen zusammen zu sein. Wir müssen alle diese Dinge tun, aber die Hauptsache im Gemeindeleben ist, dass wir vom Baum, dass wir Christus aus dem Baum des Lebens essen. Das heißt, Christus aus unserer Lebensversorgung zu genießen. Wenn du Christus nicht isst, gibt es keinen Weg, dass du anderen Leben austeilen kannst. Und wenn wir dann zu Offenbarung 22, 1 bis 2 kommen, sehen wir den Strom des Wassers des Lebens, der aus dem Thron Gottes hervorgeht. Und auf dieser Seite und auf jener Seite des Stromes war der Baum des Lebens, damit wir davon essen und ihn genießen. Und dann haben wir die Verse von Matthäus 24, 37 bis 39 hier. Und das spricht über die Endzeit, in der wir uns befinden. In den letzten Tagen, diese Tage werden wie die Tage Noahs sein. Denn ebenso wie die Tage Noahs waren, so wird das Kommen des Sohnes des Menschen sein. Und das griechische Wort für Kommen ist Parousia. Parousia ist das griechische Wort und das bedeutet Gegenwart. Wenn wir die Gegenwart des Herrn heute nicht genießen, wie können wir seine Gegenwart kommen, wenn die Fülle seiner Gegenwart kommt, bei seinem Kommen? Wir müssen erkennen, wir sind in den Tagen Noahs und das Kommen des Herrn ist sehr nahe. Wir müssen wie Noah sein. Und wir werden sehen, wir müssen diejenigen sein, die die Arche bauen. Wir werden später und später in dieser Konferenz sehen, was das bedeutet, die Arche zu bauen. Und in Matthäus 24, immer noch in Kapitel 24, 45 bis 51, dort heißt es, dass wir treue und kluge Sklaven sein müssen. Wir müssen diejenigen sein, die Gottes Volk Speise gibt zur rechten Zeit. Wenn der Herr zurückkommt, soll er uns damit beschäftigt finden, dass wir seinem Volk Speise geben, geistliche Speise, seinem Haushalt Speise zu geben. Wenn er zurückkommt und er wird uns damit beschäftigt finden, dann heißt es, ich sage euch, dass er ihn über alle seine Besitztümer setzen wird. Das ist im Zeitalter des Königreiches Reiches. Also es gibt hier noch mehr Verse, aber diesen Vers in Apostelgeschichte 26, 19, dort heißt es, er war vor dem König Agrippa, er wurde dort vernommen und dann sagte er, darum, König Agrippa, möchte ich, dass du weißt, dass ich der himmlischen Vision nicht ungehorsam war. Das bedeutet, erstens, Paulus war eine Person, die in seinem ganzen Leben war er nicht ungehorsam der himmlischen Vision. Und was ist diese himmlische Vision? Es ist die himmlische Vision der ewigen Ökonomie Gottes. Okay, jetzt. Lasst uns jetzt zu Römisch 2 kommen. Die Leben von Noah, von Daniel und von Hiob offenbaren den drei einen Gott, der sich selbst in sein auserwähltes Volk austeilt, um seine Ökonomie zu erfüllen. Heilige, denk daran, wir müssen immer die Bibel durch die Brille der Ökonomie Gottes ansehen. Die Ökonomie des drei einen Gottes und durch die Brille des Austeilens des Dreieinen Gottes in uns hinein. Wir haben hier drei Namen: Noah, Daniel und Hiob. Wieso haben wir diese drei Namen? Wieso drei Namen? Weil es bezieht sich auf die drei der göttlichen Dreieinigkeit. Punkt A. Bei Noah sehen wir Gott den Vater in seinem Verlangen und Plan für seinen Bau und in seiner ewigen Treue, seinen Bund, sein Wort zu halten. Bei Noah sehen wir Gott den Vater, besonders in seinem Plan für seinen Bau und in seiner Treue, seinen Bund, sein Wort zu halten. Gott hat zu Noah gesagt: Wenn du einen Regenbogen siehst, das ist ein Zeichen. Dieser Regenbogen in den Wolken ist das Zeichen des Bundes, das ich mit euch, den ich mit euch mache, den ich mit euch schließe. Ich werde an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch ist, und ich werde nie mehr die Erde mit Wasser überfluten, um alles Fleisch auszulöschen. Das ist Gottes Bund, und dieser Regenbogen ist ein Zeichen seines Bundes. Heilige, ihr wisst, wenn ihr den Regenbogen betrachtet, ein Regenbogen besteht aus drei Grundfarben, und das ist blau, rot und gelb. Blau, rot und gelb. Blau, also Hesekiel 1 spricht vom Thron, der wie ein Saphirstein aussah, vom Saphirthron, und das ist Gottes Gerechtigkeit. Und rot, das ist das Feuer der Heiligkeit Gottes. Das sehen wir auch in Hesekiel 1. Und gelb bezieht sich auf das Elektrum, das ist auch in Hesekiel 1. Und das Elektrum bezeichnet die Herrlichkeit Gottes. Mit blau, rot und gelb haben wir also die Gerechtigkeit, die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes. Diese Eigenschaften des dreieinen Gottes waren die Eigenschaften, die den Menschen abhielten, davon abhielten, Christus aus dem Baum des Lebens zu genießen nach dem Sündenfall. Nach dem Sündenfall hat Gott den Baum des Lebens bewacht. In 1. Mose 3, Vers 14, mit einem flammenden Schwert und mit einem Cherubim, der den Weg zum Baum des Lebens bewachte. Und ich habe mich gefragt, weshalb hat Gott das getan? Der Grund, weshalb Gott das getan hat, er wollte nicht, dass der Mensch von ihm nimmt aus dem Baum des Lebens. Wenn er das getan hätte, dann hätte der Mensch ewig gelebt mit seiner sündigen Natur und Gott, Natur und Gott wollte nicht, dass das geschieht. Deshalb, er musste zuerst die Forderungen der Gerechtigkeit, Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes erfüllen am Kreuz und dann wurde der Weg wieder offen zum Baum des Lebens. Aber genau diese Eigenschaften, die uns vom Baum des Lebens ferngehalten haben, die wegen dem Tod Christi, er hat die Forderungen der Gerechtigkeit Gottes, der Heiligkeit Gottes und der Herrlichkeit Gottes erfüllt. Und jetzt ist der Weg geöffnet, um ihn zu essen und ihn zu genießen als den Baum des Lebens. Und wenn wir das tun, wenn wir dies tun, okay, wie kann ich das sagen? In 1. Korinther 1,30, dort heißt es, dass Christus uns von Gott zur Weisheit geworden ist, sowohl zur Gerechtigkeit als auch zur Heiligung und zur Erlösung. Und Gerechtigkeit wird durch die Farbe Blau dargestellt. Heiligung, das ist Heiligkeit, das ist Rot, das ist das Feuer. Und Erlösung, wir haben Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Erlösung ist die Erlösung unseres Leibes. Das ist der Gott der Herrlichkeit, der uns erlösen wird. Und das wird durch Gelb dargestellt. So, er ist Weisheit von Gott zur Weisheit geworden, sowohl zur Gerechtigkeit als auch zur Heiligung und zur Erlösung unseres Leibes. Das zeigt, dass genau die Eigenschaften, die uns davon abgehalten haben, ihn aus dem Baum des Lebens zu genießen, diese Forderungen sind erfüllt worden und nun, indem wir ihn genießen aus dem Baum des Lebens, werden diese Eigenschaften in unser Sein hinein ausgeteilt, um uns zu einer Ausstellung von Gottes Gerechtigkeit, Heiligkeit und Herrlichkeit zu machen. Wenn du zur Offenbarung 21 kommst, Vers 19 und 20, wirst du sehen, die Grundlagen des neuen Jerusalem, wenn du sie zusammenstellst, haben sie die Erscheinung eines Regenbogens. Was das bedeutet, ist, Heilige in Ewigkeit, dem Sinnbild gemäß, werden wir zu einem Regenbogen werden. Der Regenbogen bezeugt Gottes Treue, bezeugt Gottes Gerechtigkeit, Heiligkeit und Herrlichkeit, und zwar dem ganzen Universum. Das ist wirklich eine erstaunliche Sache. Okay, lass uns zu Punkt B kommen, bei Daniel. Bei Daniel sehen wir Christus, den Sohn, als die Zentralität und die Universalität des Vorangehens Gottes und sein zweites Kommen als der Sohn des Menschen. Wir sehen das in diesen Versen Daniel 7 und Daniel 10. Daniel 7 spricht von Christus, dem Sohn, bei seinem zweiten Kommen. Und Daniel 10 spricht von Christus als den Sohn des Menschen mit allen Arten von wunderbaren Beschreibungen und Adjektiven. Ihr könnt es lesen und die Fußnoten dazu lesen. Aber etwas in den Fußnoten, das ich genossen habe, dort heißt es, dass der Herr als der Sohn des Menschen erschien Daniel. Für Daniels Wertschätzung, für seinen Trost, für seine Ermutigung, für seine Zuversicht und für seine Festigung. Alle diese Dinge geschehen mit uns, wenn der Herr uns erscheint. In diesem Abschnitt von Daniel können wir Christus, den Sohn, sehen als die Zentralität und Universalität des Vorangehens des Herrn, in seinem zweiten Kommen als der Sohn des Menschen. Jetzt kommen wir zum Punkt C. Bei Hiob sehen wir Gott den Geist in seinem Umwandlungswerk. Um das auszuführen, was im Herzen Gottes verborgen ist, damit wir Gott gewinnen, um im Leben, in der Natur und dem Aussehen nach zu Gott zu werden, aber nicht in der Gottheit, für den korporativen Ausdruck Gottes. Das ist also sehr offensichtlich. Natürlich sehen wir bei Hiob den Geist in seinem Umwandlungswerk. Wir sehen das in Hiob 10. 13, Hiob geht durch alle diese Leiden hindurch, aber in Hiob 10, 13 hat er zu Gott gesagt: Ich weiß nicht, was geschieht, aber ich weiß, du hast dies in deinem Herzen verborgen. Ich weiß, dass es so bei dir beschlossen war. Hiob wusste, dass etwas im Herzen Gottes verborgen war, aber er wusste nicht, was es ist. Ihr müsst zu Epheser 3, 9 gehen, um zu sehen, was im Herzen Gottes verborgen ist. Epheser 3, 9 spricht von der Ökonomie des Geheimnisses, dass die ganzen Zeitalter hindurch in Gott verborgen gewesen ist. Was im Herzen Gottes verborgen ist, ist die Ökonomie Gottes. Was auch immer wir durchmachen, welche Prüfungen, Leiden, Situationen, die Personen, die Umgebung, die Umstände, in denen wir sind. Was in Gottes Herzen verborgen ist, ist seine Ökonomie. Und praktisch gesprochen heißt das seine göttliche Austeilung in seiner Ökonomie. Durch was wir gehen, in welcher Situation wir auch immer sind, gerade jetzt, was im Herzen Gottes verborgen ist, für dich und für mich, ist, dass er sich in uns hinein austeilen möchte für die Vollbringung von seiner Ökonomie. Das ist in seinem Herzen. Und 2. Korinther 3, 18 sagt das ebenso: Wenn wir unser Herz dem Herrn zuwenden, dann haben wir ein unverschleiertes Angesicht und wir können die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, wie ein Spiegel. Dann werden wir umgewandelt in dasselbe Bild, das Bild des auferstandenen und aufgefahrenen Christus. Und dann gehen wir von einem Grad der Herrlichkeit zum nächsten Grad der Herrlichkeit, bis wir schließlich zum neuen Jerusalem werden. Im neuen Himmel und in der neuen Erde. Und es heißt, das neue Jerusalem hat die Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes ist der korporative Ausdruck Gottes. Also Heilige, ich möchte, dass ihr diese drei Dinge betrachtet. Bei Noah sehen wir Gott den Vater, bei Daniel sehen wir Christus den Sohn und bei Hiob sehen wir Gott den Geist. Und noch einmal, wir sehen Gott den Vater im Aspekt seiner Treue und seiner Gerechtigkeit, Heiligkeit und Herrlichkeit. Bei Daniel sehen wir Christus den Sohn als die Zentralität und Universalität Gottes und sein zweites Kommen als der Sohn des Menschen. Und bei Hiob sehen wir Gott den Geist in seinem Umwandlungswerk, um das auszuführen, was im Herzen Gottes verborgen ist. Und das ist Gottes Ökonomie mit seiner göttlichen Austeilung. Okay, jetzt kommen wir zu Noah und die nächste Botschaft wird nur von Noah sein. Das ist ein Vorläufer der nächsten Botschaft. Und zu dieser Zeit in 1. Mose 6 wird uns gesagt, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Und wir können bezeugen, dass das auch heute der Fall ist. Das sind wie die Tage Noahs. Und wir hätten uns nie vorstellen können, dass es eine so große Bosheit gibt, wie wir heute sehen. Gewalt füllt die Erde und alle Sinnen und Trachten der Gedanken des Herzens der Menschen war alle Zeit nur böse. Aber dann kommen wir zu Vers 8 und dort heißt es, Noah aber. Auf dem Boden des menschlichen Falls gibt es immer ein Aber. Mit dir, als du am Boden warst, als du ganz unten warst, gab es ein Aber. Aber Ed. Ed ging in diese Richtung. Aber Ed wurde wiedergeboren. Und dann wusste Ed nicht, was er tun sollte, als er wiedergeboren wurde. Aber Ed kam in die Gemeinde in Houston. Im tiefsten Punkt des Falles des Menschen gibt es immer ein Aber. Noah aber fand Gnade in den Augen Jehovas. Noah fand Gunst in den Augen Jehovas, heißt es in unserer Übersetzung, aber man kann auch sagen Gnade. Punkt A. Noahs Leben und Wirken zeigen, wie viel die Gnade für gefallene Menschen tun kann. Gnade ist der wunderbare Christus als unser Lastenträger, der alles in uns und für uns tut. Für unseren Genuss. Wir werden das sehen in der nächsten Botschaft. Aber denkt mal darüber nach, dass Gnade der wunderbare Christus ist als unser Lastenträger. Manchmal tragen wir eine Last, die wir denken ist untragbar. Wir können es nicht mehr ertragen. Wir können diese Situation nicht entgegensehen. Aber wenn wir wirklich Christus als Gnade genießen, dann wird die Gnade zu unserem Lastenträger. Und er wird alles in uns und tut alles für uns, für unseren Genuss. Es gibt viele Verse hier, die das zeigen. In 2. Korinther 12 erinnert euch, Paulus hatte einen Dorn im Fleisch und er hat den Herrn dreimal angefleht, dass er von mir weichen möge. Und der Herr hat zu ihm gesagt, der Herr hat zu Paulus gesagt, er hat ihm gezeigt, dass er diesen Dorn nicht wegnehmen wird. Stattdessen hat er gesagt, meine Gnade ist genug für dich, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. Und Paulus hat gesagt, sehr gerne will ich mich darum viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi über mir Stiftshütte. Heilige. Ich kann mich daran erinnern, Watchmeni hat das gesagt. Das hat mich sehr beeindruckt. Er hat gesagt, zwei Wörter sind sehr kostbar für mich. Was könnten diese zwei Wörter sein, die so kostbar waren für Watchmeni? Was hat er gesagt? Diese zwei Wörter sind sehr kostbar für mich. Völlige Hilflosigkeit. Völlige Hilflosigkeit. Wenn du diese Erkenntnis hast, dann wird Gott alles für dich sein. Wenn du erkennst, dass du völlig hilflos bist und dass du ihn brauchst in allem und für alles, dann kann er alles für dich sein, weil seine Kraft in der Schwachheit vollkommen gemacht wird. Oft können wir die Situation, in der wir uns befinden, nicht mehr ertragen. Wir können die Situation, in der wir uns befinden, nicht angehen. Aber wenn wir den Herrn genießen als Gnade, wenn wir ihn genießen, dann wird diese Gnade, die in uns hineinfließt und aus uns herausfließt, er ist fähig, die Situation zu ertragen. Punkt 1. Das Fleisch ist die Gegenwart des Teufels und die Gnade ist die Gegenwart Gottes. Damit wir uns der Gegenwart Satans stellen können, brauchen wir die Gegenwart Gottes. Das Fleisch ist die Gegenwart des Teufels. Römer 7 zeigt uns das. Wenn ihr Zeit habt, bitte lest diese Verse, die hier aufgeführt sind mit den Fußnoten. Das Fleisch ist die Gegenwart des Teufels, aber in Galater 6,18 heißt es, die Gnade des Herrn Jesus ist mit unserem Geist. Gnade ist in unserem Geist. Gnade ist mit unserem Geist und in unserem Geist. Und Gnade ist die Gegenwart Gottes. Das Fleisch ist die Gegenwart des Teufels. Und die Gegenwart Gottes immer, 100%, 1000%, überwindet die Gegenwart des Teufels. Deshalb müssen wir unseren Geist üben und den Herrn bitten, Herr, halte mich fest in meinem Geist, bewahre mich in meinem Geist, denn in unserem Geist sind wir sicher, sicher vor unserem Fleisch und wir sind mit der Gegenwart Gottes gefüllt. Okay, Punkt 2. Das Ergebnis der Gnade ist Gerechtigkeit. Durch die Kraft der Gnade, die Stärke der Gnade und das Leben der Gnade können wir mit Gott, miteinander und sogar mit uns selbst richtig stehen. Ich habe Römer 5, 17 und 21 hier. Vers 17, dort heißt es, wir müssen diejenigen sein, die die überströmende Fülle der Gnade empfangen. Jeden Tag müssen wir sagen, Herr, ich möchte mein ganzes Sein für dich öffnen, ohne Vorbehalt, um dich zu empfangen als die überströmende Fülle der Gnade. Wenn wir das tun, dann, wie in Römer 5,21 gezeigt wird, dann wird die Gnade herrschen. Die Gnade wird in uns regieren. In anderen Worten, Gnade ist Gott in Christus als der Geist zu unserem Genuss. Dieser Genuss des dreieinigen Gottes herrscht, herrscht in uns. Wenn wir zu Hebräer 4,16 kommen und wir hinzutreten zum Thron der Gnade, dieser Thron der Gnade ist eigentlich die Person Christi selbst. Und das ist die Gnade, die in uns herrscht. Das ist Christus, der in uns herrscht und in uns regiert. Okay, lass uns zu Punkt B kommen. Noah wandelte mit Gott, wie Enosch das getan hat. Henoch wandelte mit Gott. Und er baute die Arche für die Ausführung der göttlichen Ökonomie. Der erste Bau Gottes in der Heiligen Schrift ist die Arche Noah. Was bedeutet die Arche Noah? Christus als der Bau Gottes und des Menschen. Hört diesen nächsten Satz, der ist so gewaltig. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gesagt, wow, was ist denn das? Der Bau Gottes ist ein Gott-Mensch. Gott baut sich in den Menschen hinein. Und Gott baut den Menschen in Gott hinein. Das ist der Bau Gottes. Und der letztendliche Bau Gottes im Universum, in dem Gott völlig in den Menschen hineingebaut ist und der Mensch völlig in Gott hinein eingebaut ist, ist das neue Jerusalem. Wir sehen das neue Jerusalem in Offenbarung 21,2. Dort wird es die Stiftshütte Gottes genannt. Und in 21,22 sehen wir das neue Jerusalem. Hatte Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel, in dem wir wohnen können. Das zeigt uns, dass wir in Gott hineingebaut sind als unser Tempel. Und er wird in uns hineingebaut als seine Stiftshütte. Das ist die gegenseitige Wohnstätte von Gott und Mensch. Das neue Jerusalem ist Gottes großer Bau. Das neue Jerusalem ist ein großer Gott-Mensch. Das symbolisiert die Arche. In diesem Zeitalter möchte Christus die Gemeinde bauen als der Leib Christi, der schließlich im neuen Jerusalem vollendet wird. Punkt 2. Der Bau der Arche versinnbildlicht den Aufbau des kooperativen Christus, der Gemeinde als Leib Christi, mit dem Element des Reichtums Christi als Baumaterial. Und diese Verse hier sind sehr klar. Punkt 3. Die drei Stockwerke der Arche. Hier müssen wir die Bibel wieder durch die Brille der ewigen Ökonomie Gottes betrachten und dann mit dieser Brille des verarbeiteten und vollendeten Dreieinen Gottes, der sich selbst in unser dreiteiliges Sein hinein austeilt, um sich selbst in unser Sein einzubauen, damit der Mensch, damit Gott in den Menschen und der Menschen Gott eingebaut werden kann. Der ein großer Gott-Mensch ist. Gottes Bau ist ein Gott-Mensch. Und diese Arche hat drei Stockwerke. Was bedeuten diese drei Stockwerke? Sie stellen den dreieinen Gott dar, entsprechend unserer Erfahrung mit ihm. Der Geist, der das untere Stockwerk darstellt, bringt uns zum Sohn. Und der Sohn bringt uns in unserer Erfahrung höher zum Vater. Der Geist bringt uns zum Sohn und der Sohn bringt uns zum Vater. Wenn ihr diese Verse lest, die zeigen uns das. Viertens, im dritten Stockwerk der Arche gab es nur ein Fenster. Wisst ihr, Heilige, mein Haus hat drei Stockwerke. Und im dritten Stockwerk, also vielleicht nicht in meinem Haus, aber dort gibt es vielleicht ein großes Schlafzimmer oder ein Büro. Dort sind die kostbaren Dinge, die ich habe. In meinem Fall sind das meine Lebensstudien und die Bücher des Dienstes. Aber ich werde nur gewisse Menschen in diesen dritten Stock hinaufführen. Menschen, die mir vertraut sind. Ich lasse nicht irgendjemanden ins dritte Stockwerk hinaufgehen. Und gleicherweise müssen wir eine Vertrautheit mit Gott haben, dass wir erfahren, wie der Geist uns zum Sohn bringt und wie der Sohn uns ins dritte Stockwerk bringt, zu Gott, dem Vater, als Leben und Licht. Okay, viertens. Im dritten Stockwerk der Arche gab es nur ein Fenster zum Himmel hin. Was bedeutet, dass es in der Gemeinde, dem Bau Gottes, nur eine Offenbarung und eine Vision durch den einen neutestamentlichen Dienst gibt? Ist das nicht wunderbar, Heilige? Ich denke, das ist wunderbar. Es gibt nur ein Fenster in der Arche. Und dieses Wort Fenster bedeutet, dieses eine Fenster bedeutet, dass es in der Gemeinde, dem Bau Gottes, nur eine Offenbarung und nur eine Vision durch den einen neutestamentlichen Dienst gibt. Und was ist diese eine Offenbarung, diese eine Vision? Es ist die himmlische Vision der ewigen Ökonomie Gottes. Okay, lass uns zu Römisch 4 kommen jetzt. Das ist eine Momentaufnahme von Daniel. Und das, da geht es um Gott, den Sohn. Wie haben wir? Und Daniel nahm sich vor in seinem Herzen, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Der König hat zu seinem Haushalter gesagt: All diese jungen Männer, die wir haben, ich will, dass du ihnen die beste Speise gibst, damit sie gut aussehen und gesund sind. Und er hat ihnen von der Tafel des Königs gegeben. Aber Daniel und seine Gefährten wollten dieses unreine Essen nicht essen. Deshalb hat Daniel den Haushalter angefleht und gesagt: Bitte, gib uns 7 Tage. Wir möchten unsere eigene Speise essen, Gemüse und Früchte, und siehe dann, wie wir aussehen nach 7 Tagen. Und das hat er getan. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Und nach diesen 7 Tagen, ich benutze jetzt meine Wörter, ihre Ausstrahlung, ihre Aura war voller Helle. Sie waren, ihr Aussehen glühte viel mehr als die anderen Männer, die von der Tafel des Königs gegessen hatten. Okay, in Punkt A sehen wir noch mehr von Daniel. All diejenigen, die von Gott benutzt werden, um das Zeitalter zu wenden, sind die Naziräer von heute, die sich dem Herrn im Glanz ihrer Hingabe bereitwillig darbringen. In 4. Mose 6 spricht es über das Naziräergelübde. Ich hoffe, dass unser Gelübde für den Herrn immer aktuell ist, dass wir uns immer absondern von unserem natürlichen Menschen, von unserer natürlichen Zuneigung, von weltlichen Genüssen, von Rebellion und von Tod. Ihr könnt die Fußnoten lesen zu diesen Versen. Es ist wunderbar. Statt in unserem natürlichen Mensch zu sein, müssen wir gemäß unserem Geist leben. Wir müssen uns von weltlichem Genuss absondern. Christus sollte unser Genuss sein. Und wir müssen von unserer gefallenen Natur abgesondert sein. Und Christus muss unser Haupt sein. Es muss keine Rebellion in uns geben. Und wir müssen uns vom Tod absondern. Das heißt, wir müssen von Christus als Leben verschlungen werden. Psalm 110, 3. Dort heißt es, wir müssen uns dem Herrn in heiliger Pracht darbringen. Wenn wir uns dem Herrn darbringen, wenn wir uns dem Herrn hingeben, das ist eine Pracht, eine heilige Pracht. Und dann heißt es, deine jungen Männer werden wie der Schoß der Morgenröte sein. Wie der Tau. Wenn wir eine frische Hingabe haben, werden wir wie die jungen Männer sein für den Herrn. Wir werden frisch und jung und aktiv sein. Und wir werden für den Herrn sein wie der Tau aus dem Schoß der Morgenröte. Was zeigt das? Die Morgenröte, das ist unsere Zeit mit dem Herrn am Morgen. Und was passiert? Wenn wir in den Schoß der Morgenröte eintauchen, in unsere Zeit mit dem Herrn am Morgen, dann wird er. Wir werden für ihn wie der Tau aus dem Schoß der Morgenröte. Wir kommen in Christus hinein, Christus kommt in uns hinein, zu einem solchen Ausmaß, dass wir eins mit ihm sind, vereinigt mit ihm sind und einverleibt mit ihm, dass wir tau werden für ihn, zu seiner Erfrischung und zu seinem Genuss. Lass uns jetzt zu B kommen. Daniel zeigt uns die charakteristischen Merkmale von Menschen, die das Zeitalter wenden. Okay, ich muss ein bisschen schneller vorangehen hier, damit wir. Ich habe nicht die Zeit, alle diese Verse zu lesen, aber ich hoffe, ihr lest diese Verse. Daniel war abgesondert von einem Zeitalter, das Satan folgte. Wir müssen auch so sein. Herr, sondere uns ab von diesem satanischen Zeitalter, das Satan folgt. Zweitens, Daniel war durch das Wort Gottes mit Gottes Verlangen verbunden. Daniel hat das Wort Gottes nicht nur gelesen. Wir müssen natürlich das Wort Gottes lesen, aber wir müssen uns mit Gottes Verlangen verbinden. Wie hat er das getan? Er hat Gottes Wort gelesen Und er hat das Wort Gottes gebetet, zu Gott zurückgebetet. So, wenn ihr Daniel 9, 2 bis 4 lest: Ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Und er sagte, dass sein Gebet zum Herrn, lass mich diesen Ausdruck suchen, er betete zu Gott, sein Gebet zum Herrn war um des Herrn willen, es war um des Herrn willen, es war für Gottes Interesse, nicht für Daniels Interesse. Deshalb müssen wir uns mit Gottes Verlangen verbinden, durch das Wort Gottes. Drittens, Daniel arbeitete durch sein Gebet mit Gott zusammen. Wir wissen, dass Daniel eine Gewohnheit hatte, an festen Zeiten zu beten. Das war Daniel 6,10. Ich hoffe, dass ihr feste Zeiten habt, um zum Herrn zu beten. Und natürlich müssen wir auf unaufhörliche Weise zum Herrn zu beten. Aber wir müssen auch gewisse feste Zeiten haben, an denen wir zum Herrn beten. Und ich liebe diesen Satz. Daniel verließ sich auf das Gebet, um das zu tun, was der Mensch nicht tun kann. Und er verließ sich auf Gebet, um zu verstehen, was der Mensch nicht verstehen konnte. So sollten wir sein. Wir müssen uns auf das Gebet verlassen, auf die gleiche Weise. Jetzt kommen wir zu 4. Daniel war ein selbst aufopfernder Mensch mit einem Geist des Martyriums. Und Heilige, wir sollten keine Angst haben vor diesem Wort Martyrium. Es gibt natürlich ein physisches Martyrium, aber es gibt auch psychologisches Martyrium und geistliches Martyrium. Was ist psychologisches Martyrium? Das ist, wenn wir uns völlig zurückweisen müssen, wenn wir den allumfassenden Geist kontaktieren müssen mit dem Element des Tötenden, des Töten im Geist, um uns zu töten. Das ist psychologisches Martyrium. Und was ist denn geistliches Martyrium? Wenn ihr 1. Korinther 16 anschaut, am Ende von 1. Korinther hat er Paulus oft dazu gedrängt, dass er die Korinther besuchen würde. Und ich glaube, wir erkennen, dass Paulus solch eine Reife hatte, dass wenn er mich drängen würde, nach Korinth zu gehen, dann würde ich nicht einmal fragen, ob das von Gott ist. Aber Paulus tat das nicht. Er sagt, es war durchaus nicht sein Wille, jetzt zu kommen. Und Paulus hat das einfach angenommen. Er hatte kein Problem damit. Aber Paulus musste das direkte Empfinden, das er hatte vom Herrn, in der Intuition seines Geistes beiseite legen, weil Apollos nicht willig war zu gehen. Das ist geistliches Martyrium. Wir müssen eine selbst aufopfernde Person sein, die sich selbst zurückweist und durch ein anderes Leben lebt. Und so werden wir zu Zeugen. In Apostelgeschichte 1 ist das Wort Zeuge das gleiche Wort wie für Märtyrer. Okay, jetzt kommen wir zu Hiob, am Ende von Hiob. Und Jehova antwortete Hiob. Und Hiob antwortete Jehova in Kapitel 42. Und dann heißt es, und Jehova wendete die Gefangenschaft Hiobs. Ich liebe diesen Satz. Manchmal sind wir in Gefangenschaft von uns selbst. Wir können einfach nicht durch uns selbst durchbrechen. Du bist vielleicht beleidigt, von jemandem beleidigt worden, und es hat alles zu tun, damit zu tun, dass wir in uns selbst sind. Das heißt, wir sind in der Gefangenschaft von unserem Selbst. Wenn wir wirklich zum Herrn sprechen, dann wird Jehova uns antworten. und wir werden dann zu Jehova zurücksprechen und er wird unsere Gefangenschaft wenden. Jetzt kommen wir zu Punkt A. Die Logik von Hiobs Freunden entsprach der Linie des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen, indem sie dachten, dass das, was Hiob erlitt, ein Gericht Gottes sei. Hiobs Leiden war jedoch nicht Gottes Gericht, sondern Gottes Verzehren, damit Gott Hiob gewinnen konnte, damit er Gott mehr gewinnen konnte. All diese Leiden, durch die Hiob ging, waren dazu da, damit Gott Hiob gewinnen konnte, damit Hiob Gott mehr gewinnen konnte. Am Anfang des Buches Hiob war Hiob eine selbstzufriedene, eine selbstgefällige Person. An einem Punkt in den Debatten, es gab drei Runden mit großen Debatten. Und am Schluss haben sie gesagt, wir werden jetzt nicht mehr sprechen, weil Hiob so sicher war, dass er rechtschaffen war. Hiob war selbstgerecht, in seinen Augen war er gerecht. Aber schließlich musste Gott ihn durch all diese Dinge bringen und dann ist Gott ihm erschienen und Gott hat zu ihm gesprochen und dann hat Hiob erkannt, dass er eigentlich nichts war, dass seine Gerechtigkeit nichts war. Und er hat Gott gesehen und er hat sich selbst verabscheut und er hat Buße getan in Staub und Asche. Und er hat Gott gesehen, er liebte Gott und hat sich selbst verabscheut. Punkt 1. Gottes Absicht mit Hiob war es, den natürlichen Hiob in seiner Vollkommenheit und Rechtschaffenheit niederzureißen, damit er einen erneuerten Hiob in Gottes Natur und Eigenschaften aufbauen konnte. Gottes Absicht war es, Hiob in ein tieferes Suchen nach Gott zu führen, damit Hiob erkannte, dass das, was ihm in seinem menschlichen Leben fehlte, Gott selbst war. Und damit er Gott nachjagen, Gott gewinnen und Gott zum Ausdruck bringen könnte. Ich kann nicht vergessen, wie Bruder Lee gesagt hat, ich habe immer Angst, wenn ich merke, dass ich zufrieden werde oder zufrieden bin, wo ich bin, mit dem, wo ich bin. Und er hat zu den leitenden Brüdern gesagt, lasst, ihr sollt niemals zu einer zufriedenen Person werden, indem ihr zufrieden seid mit dem, was ihr gewonnen habt, mit dem Teil eures Seins, den Gott gewonnen habt. Gebt euch in dieser Hinsicht niemals zufrieden. Gebt euch niemals zufrieden, wo ihr seid. Sucht immer nach Gott auf eine tiefere Weise. Gottes Absicht war es, einen Hiob in der Linie des Baumes des Lebens zu haben und Hiob zu einem Menschen Gottes zu machen. Okay, lass uns zu B kommen. Hiob offenbart, dass die Bibel aus 66 Büchern, das habe ich schon gesagt, die Bibel aus 66 Büchern. Das ist etwas Großes, das ich jetzt lese. Wo könnt ihr so etwas finden? In irgendeiner Bücherei, in irgendeinem Seminar? Es gibt eine große Bibliothek in London. Es gibt eine große Bibliothek in Deutschland. Es gibt eine Stadt in Deutschland, ich kann mich jetzt an den Namen nicht erinnern. Dort gibt es ein großes theologisches Seminar. Und ihr geht zu dieser theologischen Bibliothek, kann irgendeines dieser Bücher euch sagen, dass die Bibel aus 66 Büchern nur einem Zweck dient? Und was ist dieser eine Zweck? Dass sich Gott in Christus durch den Geist in uns hinein austeilt, um unser Leben, unsere Natur und unser Alles zu sein, damit wir Christus leben und Christus zum Ausdruck bringen können. Dies sollte das Prinzip sein, das unser Leben lenkt. Möge das Prinzip sein, das unser Leben beherrscht, damit wir den Herrn zurückbringen können. Und Punkt C. Der Weg nach diesem Prinzip zu leben und zu arbeiten besteht darin, alles durch den Geist, mit dem Geist, im Geist und nach dem Geist zu sein und zu tun, indem wir unseren Geist üben. Galater 5,25, dort heißt es, durch den Geist zu wandeln. Römer 8,4, nach dem Geist zu wandeln. Und Philipper 3,3, dort heißt es, dass wir durch den Geist Gottes dienen sollen. Offenbarung 2,7, dort heißt es, wir sollen hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und Offenbarung 22,17a zeigt uns, dass am Ende der Bibel der Geist und die Braut zu einer Einheit geworden sind. Denn es heißt, der Geist und die Braut sagen, sie sprechen zusammen als eine Person. Der Geist hat sich in uns ausgeteilt und uns durchsättigt, unser ganzes dreiteiliges Sein, Geist, Seele und Leib, bis wir genau gleich geworden sind, wie er ist im Leben und in Natur, aber nicht in der Gottheit. Für seinen korporativen Ausdruck in Herrlichkeit zu diesem ganzen Universum. Deshalb müssen wir alles durch den Geist, mit dem Geist, im Geist und nach dem Geist sein und tun, indem wir unseren Geist üben, damit wir zu seiner Braut werden und völlig mit ihm durchdrungen sind und durchsättigt sind als den Geist, um zu einer Einheit zu werden. Was ist diese Einheit? Das ist das neue Jerusalem. Das ist ein großer Gott-Mensch, die die Braut Christi ist, die Frau Christi. Das neue Jerusalem ist eine Person. Wir werden zum neuen Jerusalem, indem wir alles durch den Geist, mit dem Geist, im Geist und durch die Übung unseres Geistes tun. Okay, ich höre hier auf. Ich hoffe, ihr konntet sehen, dass Noah, Daniel und Hiob Vorbilder sind eines überwindenden Lebens auf der Linie des Lebens, um die Ökonomie Gottes zu erfüllen und dass wir nach der Vision des Zeitalters leben und arbeiten müssen, um das Zeitalter zu wenden. Okay, ich höre hier auf. Ich hoffe, dass wir gute Mitteilungen haben können. Lob den Herrn, Heilige.